Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea, Autorin des Real Book of Work, Ausbilderin für systemische Organisationsberatung und ich freue mich natürlich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann könnte übrigens eine Teilnahme an unserem Zertifikatskurs Organisationen gestalten, führen und entwickeln genau das Richtige für dich sein. Die Fortbildung arbeitet unter anderem mit dem Visual Learning Ansatz und macht diesen Kurs schon allein deshalb besonders wertvoll. Wenn du mehr Informationen dazu haben möchtest, dann schreib uns einfach an akademie@become-better.org. Betrachtet man Familienunternehmen und vergleicht sie miteinander, so fällt vor allem eines auf. Auch wenn sie auf den ersten Blick viele Gemeinsamkeiten haben, zum Beispiel in derselben Branche unterwegs sind, eine vergleichbare Größe haben und gleich lang existieren, so unterscheiden sie sich dennoch massiv. Sie unterscheiden sich zum einen in ihrer Corporate Governance, also in ihren Führungsstrukturen und Entscheidungsprozessen. Ein weiterer Unterschied findet sich in der Art und Weise, wie sich die Unternehmerfamilie organisiert und welches Verhältnis die Familienmitglieder zum Unternehmen haben und auch welches Verhältnis sie untereinander haben. Wie lassen sich diese Unterschiede erklären? Die Wittener Familienunternehmensforscher arbeiten mit der Idee, dass das jeweilige mentale Modell, auf das sich die Unternehmerfamilie geeinigt hat, meist unbewusst, mit diesen Unterschieden zu tun hat. Aber was ist ein mentales Modell? Welche gibt es und was sind deren typische Kennzeichen? Dazu spreche ich heute wieder einmal mit einem fantastischen Gast, nämlich mit Tom Rüsen. Professor Dr. Tom A. Rüsen ist Leiter der gemeinnützigen WIFO-Stiftung und war bis vor kurzem langjähriger geschäftsführender Direktor des Wittener Institutes für Familienunternehmen, kurz WIFU. Seine Schwerpunkte sind Konflikt- und Krisendynamiken in Familie und Unternehmen von Familienunternehmen und die Entwicklung von Resilienzstrukturen innerhalb von Unternehmerfamilien. Im Rahmen seiner Coaching- und Beratungstätigkeit begleitet er Nachfolgeprozesse, Konflikt- und Krisensituationen sowie die Entwicklung von Familienstrategien. Ja, und jetzt ist er hier. Herzlich willkommen, lieber Tom. Ich freue mich wirklich riesig, dass wir heute sprechen und ich darf ankündigen, wir haben uns schon darauf geeinigt, wir machen eine kleine Reihe. Und wir wissen noch nicht so genau, werden es noch eine, zwei, drei oder vier weitere Episoden. Aber es gibt jede Menge zu besprechen und es ist wirklich mega, dass du dich drauf eingelassen hast. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch, liebe Christina.
So, aber bevor wir hier starten, wollen wir dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Jetzt habe ich dich ja erstmal so mit deinen Titeln und Facts und Figures und so weiter angekündigt. Aber das ist ja erstmal nur vordergründig. Wer bist du, lieber Tom Rüsen? Magst du uns ein bisschen mitnehmen in dein Leben? Was waren denn so drei Ereignisse, die du so im Rückblick so werten würdest, dass sie dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist?
Ja, das mache ich sehr gerne, auch wenn das natürlich etwas ungewohnt ist hier in einem Podcast, aber ich finde das eine ganz spannende Idee. Also das eine Ereignis war eine Begegnung mit dem Universitätsgründer, dem Konrad Schily, der die Universität Wittner-Herdecke Anfang der 80er Jahre gegründet hat. Ich hatte die Gelegenheit, ihn einmal kennenzulernen und es entspann ein Gespräch generell um den Sinn von Bildung, um den Sinn von Universitäten, und wie die eigentlich das Leben einer Person prägen können, was man aus seinem Studium machen kann. Und bei uns in Wittner-Herdecke steht und stand immer das Thema der Wissensvermittlung, des Wissensaufbau vorne und auf der anderen Seite aber die der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe ihn gefragt, was er mir raten würde. Er hat gesagt, wissen Sie, weil ich wollte eigentlich erstmal längere Zeit ins Ausland nach dem Abitur gehen, er hat gesagt, gehen Sie doch ein paar Semester studieren, dann können Sie immer noch ins Ausland gehen. Und das war schon eine ganz wichtige Grundsatzentscheidung. Und dann habe ich seinem Rat folgend ein Studium begonnen. Und das hat dann doch meinen Lebensweg deutlich geprägt. Das ist sozusagen das eine, also diese Begegnung und dann die Entscheidung, mich in Wittenherdecke zu bewerben und dort zu studieren. Ich war dann auch im Laufe des Studiums eigentlich in jeden Semesterferien mehr oder weniger im Ausland. Das hat natürlich auch dann eine Menge weitere Entwicklungen nach sich gezogen. Das zweite Ereignis war wieder eine persönliche Begegnung, und zwar die mit Arist von Schlippe. Ich war gerade aus der Universität raus, arbeitete schon anderthalb Jahre in der Beratung und hatte dort einen sogenannten Promotionsvertrag. Das heißt, dass man nach etwa zwei Jahren aussteigen konnte für etwa 18 Monate, um seine Dissertation zu schreiben. Und ich hatte die Idee zu promovieren über ein Thema, was ich in meiner Beratungstätigkeit gesehen hatte, erlebt hatte, nämlich wie eine Krise in einem Familienunternehmen zwar beseitigt werden konnte durch die Restrukturierungs- und Sanierungsberater, wo ich auch ein Mitglied war, aber wo dann plötzlich Konflikte in der Unternehmerfamilie entstanden und ich nicht so recht wusste, wie ich das einordnen sollte, und hörte gerade, dass ein Arist von Schlippe an der Uni Witten am Institut für Familienunternehmen begann zu arbeiten. Und ich habe gesagt, ich lerne ihn einfach mal kennen, erzähle ihm meine Geschichte und frage ihn, was er von so einer Promotion hält. Und daraus entstand ein Gespräch, wo ich gedacht habe, Mensch, ja, bei dem habe ich Lust zu promovieren. Und im Laufe dieser Promotion entstand daraus eigentlich eine, ja, würde ich sagen, Casablanca-verdächtige Freundschaft. Weil wir sind seit diesem Zeitpunkt, das war 2004, 2005, eigentlich unzertrennlich. Ja, wir sind sehr intensiv, arbeiten wir zusammen. Wir haben zusammen über ein Jahrzehnt dieses Institut geleitet. Wir haben mehrere Bücher zusammengeschrieben und gerade ist wieder eins über Konflikte rausgekommen, diesmal auf Englisch. Und wir haben natürlich auch eine Vielzahl von Beratungserfahrungen gemacht. Aber darüber hinaus haben wir eine gemeinsame Leidenschaft. Das ist die von schottischem Single Highland Malt Whisky. Und wir machen regelmäßig auch zusammen Urlaub. Also von daher ist das eigentlich eine wunderbare Geschichte. Also das hat mein Leben extrem geprägt. Ich glaube nicht, dass ich heute und dass ich so intensiv in die Wissenschaft, in die Arbeit mit Familienunternehmen und Unternehmerfamilien eingetaucht wäre, wenn ich nicht Arist von Schlippe kennengelernt hätte. Das hat meinen Lebensweg enorm geprägt. Ja.
Ja,
und
spannend.
Das dritte Ereignis hat auch wieder etwas mit einer Begegnung zu tun, und zwar der Begegnung mit meinen beiden Zwillingstöchtern, als sie geboren wurden. Das hat mein Leben auch nochmal entscheidend geprägt. Ich hätte mir nie vorstellen lassen, dass man derartig sein Denken, sein Verhalten, seine Perspektive anpassen kann, wenn man plötzlich eigene Kinder hat. Also das hört man vielleicht manchmal von so altklugen Menschen. Ja, ich möchte gar nicht als solcher klingen. Nur das hat bei mir doch enorm was ausgelöst, auf verschiedenen Ebenen. Und heute bin ich der glücklichste Zwillingspapa mit meinen Supertöchtern, die 22 Jahre alt sind. Also das ist wirklich ein großes, wenn nicht sogar das größte Geschenk, was mir das Leben gegeben hat.
Ja, ach wie schön. Ja, da kann ich gleich mitschwingen. Also das als Mutter kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Und ja, spannend, ne, dass es dann alles irgendwie Menschen sind, die so, denen wir begegnen und die dann so einen Einfluss haben auf unseren weiteren Verlauf. Ja, lass uns in das Thema reinspringen. Mentale Modelle. Und ich habe ja schon anmoderiert, die machen unter Umständen einen ganz entscheidenden Unterschied. Bevor wir aber da drauf zu sprechen kommen, erklär uns doch gerne mal, wie guckst du, wie guckt ihr eigentlich da drauf? Also was ist denn das überhaupt, so ein mentales Modell? Und genau, und dann können wir gucken, welche gibt es denn so? Und dann können wir da auch tiefer reingehen in die einzelnen. Aber erstmal, was ist es überhaupt und wieso ist es so relevant, sich damit zu befassen aus Sicht von Unternehmerfamilienforschung oder Familienunternehmenforschung?
Ja, sehr gerne. Also zunächst vielleicht noch mal eine Grundfrage: Was zeichnet Familienunternehmen eigentlich von anderen Unternehmenstypen aus? Das ist ja der entscheidende Unterschied zu allen anderen Unternehmensformen, die es gibt, ist eben diese Verknüpfung mit dieser Eigentümerfamilie. Ja, und die Eigentümerfamilie ist meistens im Eigentum. Also hält Anteile an dem Unternehmen und sitzt oftmals, und da kommen wir gleich zu den unterschiedlichen mentalen Modellen, sitzt oftmals auch in der Geschäftsführung dieses Unternehmens. Wenn wir jetzt aber wissen, dass es eine Koevolution von Unternehmen und Familie gibt, dann beeinflusst sich das wechselseitig. Und deshalb muss man immer gucken, wenn man ein Familienunternehmen sich von außen anschaut, dann sieht das erstmal aus wie jedes andere Unternehmen auch. Ja, man hat ein Maschinenbauunternehmen, sagt, Mensch, die stellen ja tolle Produkte her. Und man merkt vielleicht im ersten Schritt gar nicht, dass es sich um ein sogenanntes Familienunternehmen handelt. Wenn man dann aber die Möglichkeit hat, etwas genauer reinzuschauen, ja, und plötzlich stellt man fest, Mensch, da gibt es ja Leute in der Geschäftsführung oder da steht irgendwo auf der Homepage ein Beirat oder sowas mit dem gleichen Namen wie dem Firmennamen, dann ist das ein starker Indikator, dass es sich hier um ein Familienunternehmen handelt, dass hier also Menschen tätig sind, die vielleicht seit mehreren Generationen Verantwortung für dieses Unternehmen übernehmen. So, und jetzt müssen wir eben gucken, diese Form von Definition, diese Form von Verständnis eines Familienunternehmens, also wir sagen eben, es braucht immer dieses transgenerationale Moment, das heißt die Perspektive auf die Kinder oder auf die Enkel. Ja, das macht den entscheidenden Unterschied eines Familienunternehmens aus im Vergleich zu einem Start-up, ja, oder zu einer Anwaltskanzlei. Also es gibt den generationsübergreifenden Blick. Ja, wir sagen auch, Familienunternehmen sind enkelfähig aufgestellt. Ja, es gibt eine Perspektive auf die vielleicht sogar noch nicht geborenen Enkel. So, das ist sozusagen mal eine Perspektive. Und jetzt kommen wir schon ganz nah dran ans mentale Modell, denn wir stellen schon fest, dass Familienunternehmen vielleicht sehr ähnlich von außen aufgestellt sein können. Also die haben eine bestimmte Struktur des Unternehmens. Die Eigentümerfamilie ist vielleicht ähnlich groß oder mutet ähnlich an. Und dann stellen wir aber fest, dass die sehr, sehr unterschiedliche Governance-Strukturen haben. Ja, die einen haben einen Beirat, die anderen haben keinen Beirat. Ja, die haben eine Geschäftsführungsstruktur, die sich von der Größe des Unternehmens vielleicht ähneln müsste. Sie ähnelt sich aber überhaupt nicht. Und dann muss man sich die Frage stellen, warum sind die so unterschiedlich aufgestellt? Warum ist das eine so aufgestellt, das andere so aufgestellt? Und jetzt kommen wir zu dem, was wir die mentalen Modelle nennen. Ja? Die mentalen Modelle sind so etwas, ja, das könnte man sagen, wie so eine Art Glaubenslogik. Ja, wir sprechen ja auch von dominanten Sinnattraktor beziehungsweise einer zentralen Denklogik der Eigentümerfamilie. Das besteht aus diesem kommunizierten, aber auch dem gelebten Selbstverständnis als Unternehmerfamilie. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr abstrakt, aber was verstehen wir genau darunter? Also es sind unhinterfragte Prämissen, ja, die meistens mit Werten aufgeladen sind. Also ein Beispiel, was ist eine gute Unternehmensführung? Was ist ein sinnvoller Umgang mit dem Familienunternehmen? Ja, was ist eine vernünftige Kontrolle, Eigentum, Kontrolle und Führung? Ja, wie verhält man sich richtig zu den Familienmitgliedern? Beziehungsweise, was ist der richtige Erziehungsansatz? Also es kann auch sehr, sehr tief hineingehen in bestimmte Überzeugungen, wie man als Familie sich richtig verhält, wie man Nachkommen, wie man Ehepartner richtig integriert. Und das Besondere ist eben, dass das wie so eine Art Werte- oder Glaubenssystem kommuniziert wird. Und das ist immer problematisch, wenn dann eine neue Generation, neue Menschen hinzukommen, die das vielleicht sogar in Frage stellen. Ja?
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal. Also, es ist jetzt festzuhalten, ein mentales Modell ist ja nicht nur etwas im Kopf einer Person, ne? Sondern es ist ja was, wie du gerade sagst, was sich kommunikativ ausdrückt oder was sich wiederfindet in der Kommunikation der Familienmitglieder miteinander. Und gleichzeitig ist es ja wohl aber häufig auch unreflektiert. Also, es ist jetzt nicht typischerweise ganz bewusst.
Ja.
Richtig?
Absolut. Es ist ja so, wenn man in einer bestimmten in einem bestimmten Umfeld sozialisiert wird, ja, dann bekommt man ja über die Erziehung, über den beobachteten Umgang der Eltern, der nahen Verwandten ein Bild mit, was richtig und was falsch ist. Ja, ich nenne jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Ja, ich werde in einem Familiensystem groß, wo irgendwie deutlich ist, dass eigentlich der männliche erstgeborene Nachkomme derjenige ist, der das, was die Eltern da aufgebaut haben oder die Urgroßeltern aufgebaut haben, dass der oder dass der das übernehmen soll. Ja? Ne, das haben wir zum Beispiel noch in Adelshäusern oder aber in sehr traditionsbezogenen Unternehmen noch bis vor wenigen Jahren, teilweise heute noch, wird das als normal angesehen. Ja? Mhm. So, dann wächst man da auf und dann wird das meistens nicht reflektiert, sondern sagt, naja, bei uns ist das halt so. Ja? So, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel mit dem Primogenitur, also dass sozusagen der männliche Erstgeborene ist. Nicht ganz so genderdramatisch kann es auch sein, dass man sagt, nur einer von uns kriegt das Unternehmen. Das haben wir zum Beispiel im ländlichen Bereich bei Bauernhöfen so. Da macht das durchaus auch Sinn, weil wenn man immer den Bauernhof an alle Kinder zu gleichen Teilen übertragen würde, dann wäre wahrscheinlich nach 2 oder 3 Generationen noch eine Handtuchgröße vom Bauernhof für jeden Einzelnen über und damit kann man natürlich den nicht bewirtschaften. Also es gibt solche Prinzipien, es gibt solche Werte, es gibt so Überzeugungen und die stehen da. Die kommen oftmals, wenn man mal genau guckt, sind die sehr, sehr alt. Ja, solche Unternehmerfamilien haben manchmal auch wirklich sehr, sehr lange und tiefe historische Wurzeln. Und genau richtig, was du gesagt hast, manchmal denkt man einfach, so ist es halt. Ja, und das kann gut gehen, wehe, aber es kommt von außen ein Impuls, es kommt eine Irritation, ja, in dieses stabile kommunikative System hinein, dann kann dieses System maximal irritiert sein, im schlimmsten Falle sogar dadurch implodieren, ja.
Genau. Und ihr habt es in einem eurer Praxisleitfäden so schön benannt, als es sind Richtigkeitsvorstellungen.
Genau.
Also ich finde, das ist so ein sehr eingängiges Wort, ne?
Genau.
Wo auch mal klar wird, das wird nicht groß hinterfragt, so ist das eben bei uns und so gehört sich das auch. Das heißt, da kommt die Bewertung ja gleich mit hinterher. Ne?
Genau, absolut und das ist das Entscheidende, ne? Die Bewertung und wenn die in Frage gestellt wird, dann ist das so, wie wenn du einem Glauben verhaftet bist, ja, und dann kommt jemand und sagt übrigens, dein Glaube ist aber gar nicht richtig. Ne? Da wurden ja ganze Kreuzzüge drum geführt und teilweise haben wir solche Beobachten auch in Unternehmerfamilien, dass dann plötzlich zum Beispiel eine nächste Generation reinkommt und sagt, Moment mal, warum sollen das jetzt eigentlich nur männliche Nachkommen machen? Warum eigentlich nur einer? Ja, warum können das nicht mehr machen? Ja, oder wenn die nächste Generation plötzlich sagt, Moment mal, mein Partner oder meine Partnerin, die kann das auch gut, ich würde die gerne mit hier mit der zusammenarbeiten. Ja? Und das ist dann irgendein nicht geschriebenes, gefühltes Gesetz, zu sagen, nein, das darf nicht sein, dann führt das natürlich zu enormen Spannungen, zu enormen Diskussionen in diesen Unternehmerfamilien.
Ja, jetzt ist ja das wahrscheinlich genau das Vertrackte an diesen mentalen Modellen, dass jetzt ja so die typische Unternehmerfamilie nicht durchs Leben läuft, also zumindest nicht, bevor sie Kontakt zu euch in Witten hatte, ne? Läuft ja jetzt nicht so durch die Gegend und sagt, ach, was haben wir denn eigentlich so für ein mentales Modell und könnte uns denn das mal Probleme bereiten, wenn wir hier über Nachfolge nachdenken? Das ist ja in der Regel wohl eher nicht so, oder?
Genau. Leider nicht, ja. Ich meine, es gibt ja auch durchaus Umgebungen, also jetzt im landwirtschaftlichen Bereich, da hat sich dieses Prinzip tatsächlich bewährt, ja. Aber das auf Industrieunternehmen zu überführen, das hat sich eher nicht bewährt. Denn wir stellen tatsächlich in der Forschung fest, dass etwa 85% aller Familienunternehmen auf dem Weg in die vierte Generation untergehen, verkauft werden, also nicht überleben. Und nur 15% schaffen es, 4 Generationen und älter zu werden. Das heißt, die wenigsten Unternehmen ändern ihre Auffassung und jedes dieser mentalen Modelle, über das wir gleich sprechen werden, hat seine spezifischen Vor- und Nachteile. Und meistens rennt man eben, wenn man so ein Modell unhinterfragt fortsetzen möchte, ja, rennt man in klassische Fallstricke rein und dann ist es eher eine Glücksfrage, ob man das dann überwindet oder nicht.
Ja, jetzt hast du ja schon das Thema Nachfolge so als einen der wichtigsten Anlässe hier ins Feld gebracht. Gibt es denn weitere typische Anlässe, die dann Unternehmerfamilien mit ihren mentalen Modellen konfrontieren?
Ja, auf jeden Fall. Also spätestens, wenn zum Beispiel familienexterne Manager bestimmte Fragen über das Führungsmodell stellen oder wenn zum Beispiel Fremdkapitalgeber Kontrollmechanismen einfordern und sagen, also wir fänden es schon angemessen, dass hier ein Aufsichtsgremium installiert wird. Oder zum Beispiel in der Automobilzuliefererindustrie ist es eigentlich so, dass die Kunden erwarten, ja, dass es da in irgendeiner Form eine Governance gibt und dass nicht alles an einer zentralen Figur hängt, weil wenn die Person ausfällt, dann fällt meistens auch die Lieferfähigkeit aus. Also da gibt es schon durchaus externe Stakeholder, die so etwas thematisieren, in Frage stellen und dann vielleicht auch erkennen, dass dieses Unternehmen nicht wirklich zukunftsfähig aufgestellt ist.
Mhm. Würdest du denn so weit gehen, zu sagen, dass die Struktur eines Familienunternehmens vor allem mit dem mentalen Modell der Unternehmerfamilie zusammenhängt?
Absolut. Ich glaube persönlich, dass das mentale Modell eigentlich der Schlüssel ist, um die Struktur zu verstehen. Weil, wie ich gerade versucht habe zu erläutern, Unternehmen können in der gleichen Branche sein, ja, können vielleicht sogar einen ähnlich großen Gesellschafterkreis haben und trotzdem sind sie total unterschiedlich aufgebaut. Und das war übrigens die Ausgangsfrage, mit der Erfinder dieser mentalen Modelle, ein guter Freund, Alberto Gimeno aus Spanien, der gesagt hat, wie kann denn das sein, dass die so ähnlich sind auf der einen Seite und so unterschiedlich in ihrer Governance auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und dann hat er eben das analysiert und ist auf diese mentalen Modelle gekommen.
Okay, und das heißt, dann ist es ja eigentlich auch nur folgerichtig zu sagen, das entscheidet über Erfolg oder Misserfolg, oder?
Auf jeden Fall, weil je nachdem, welches mentale Modell ich gewählt habe, sollte ich einfach über die Risiken und Nebenwirkungen Bescheid wissen und für diese speziellen Risiken und Nebenwirkungen einfach Vorsorge treffen. Ja, ja. Die mentalen Modelle sind nicht besser und schlechter, man muss eben nur diese reflektiert einsetzen. Ja, ja. Dann hat man eigentlich eine große Chance, das strukturelle Risiko, was mit diesem mentalen Modell einhergeht, eigentlich gezielt anzugehen.
Ja, beziehungsweise die Nützlichkeit zeigt sich dann eben im Kontext, ne? Also erstmal sind die weder besser noch schlechter, aber man kann nicht mit jeder Struktur alles erreichen, ne? So. Lass uns mal tiefer reingehen in diese verschiedenen mentalen Modelle. Ihr unterscheidet vier. Wir starten mal mit der ersten. Das ist die patriarchale Logik. Und ich habe das mal aus eurem Leitfaden hier so entnommen, ein Zitat. Dieses mentale Modell, das völlig auf eine Person ausgerichtet ist, aber meist von der ganzen Familie geteilt wird, lässt sich am besten so beschreiben. Einer muss es machen. Der Patriarch bzw. die Matriarchin ist Anführer bzw. Anführerin von Firma und Familie. Firma und Familie bestehen aus einem Kopf, mit vielen helfenden Armen. Ja, nimm uns doch bitte noch ein bisschen weiter mit auf die Reise in dieses mentale Modell. Woran könnte man es erkennen und was sind Möglichkeiten oder eben auch Unmöglichkeiten, wenn man mit diesem Modell unterwegs ist?
Ja, sehr gerne. Also, du hast es gerade schon gesagt, wir nennen es zwar häufig die patriarchale Logik, aber es ist Personen- und Geschlechterunabhängig. Es gibt genauso viele matriarchale Logik. Also das ist oftmals ja die Struktur in der Gründersituation. Ja, wenn es keine Teamgründung ist, wie es heutzutage häufig stattfindet, früher waren es eher Einzelpersonen und meistens Männer, die das gegründet haben und gesagt haben, ich entwickle das hier. Ja, nehmen wir mal so ein Beispiel hier, der Wirt, ja, der Schraubenwirt, eine begnadete Unternehmerpersönlichkeit, die eine Idee hat und die mit aller unternehmerischen Power umsetzt. So, das kann sich dann auch fortsetzen, wenn alle Kinder dann sagen, ja, das finden wir aber auch gut, ne, das soll der eine machen, ja, dann wird das von unterschiedlichen Personen getragen, dieses Modell, dass es eben den einen oder die eine gibt, die hier die Mehrheit zu sagen hat. Ich hatte gerade am letzten Wochenende eine interessante Diskussion auf unserem Familienunternehmerkongress, wo eben hier sich jemand aus der Familie Dräger hinstellte. Und es ist, glaube ich, bekannt, dass dort auch eine Person über die Mehrheit aller Anteile verfügt, obwohl die Familie sehr groß ist, weil die sagen, wir halten das Modell für absolut schlagend, weil wir eine zentrale Entscheiderpersonen haben, ja. Und wir müssen uns nicht mit großen Diskussionen in einem großen Gesellschafterkreis auseinandersetzen. Also, das ist sozusagen die strukturelle patriarchale Logik. Es gibt aber auch soziale patriarchale oder matriarchale Logiken, wo mehrere Leute oder mehrere Familienmitglieder gemeinsam gleich viele Anteile halten, aber einer in der Sozialdynamik zu einer Führungsfigur gemacht wird. Also wir haben mal so Arbeitskreise gehabt, da haben wir da die Patriarchen mal diskutieren lassen. Die haben gesagt, ich habe genauso viele Anteile wie meine Cousinen und Cousins und meine Geschwister, aber irgendwie, als ich dann in die Geschäftsführung einzog, wurde ich zum Patriarchen unserer Familie gemacht. Ich wollte das gar nicht, aber plötzlich haben alle gesagt, entscheide du wirst das schon richtig machen, wir vertrauen dir. Und irgendwann war ich plötzlich die Person, auf die alle schauten, die das Vertrauen von allen besaß und alle wollten, dass ich es machte. Ja, das fand ich ganz interessant. Also es ist nicht derjenige, der sich da mit Ellbogen durchsetzt und dann die Mehrheit der Anteile unbedingt hat, ja, und alle anderen rausbeißt, sondern es kann auch eine durchaus häufig beobachtbare Dynamik eintreten, meistens auf Basis von absolutem Vertrauen, ja, dass man sagt, komm, mach du das für uns und wenn du uns brauchst, sind wir für dich da, aber du bist hier unser Social Leader. Ja? Also das ist ein ganz interessanter Punkt. Mhm. Und woran erkennen wir das denn jetzt von außen? Also meistens gibt es eben diese zentrale Figur, die dann vielleicht allein Geschäftsführer ist, ja, oder Geschäftsführerin, wo man gar kein Geschäftsführungsteam hat. In heutigen Nachfolgen sieht man das eher oftmals als auch Teamgeschäftsführungen und trotzdem kristallisiert sich die eine Figur raus. Klassischerweise ist es eben die eine Figur und bei ganz besonders, sage ich mal, ausgestatteten Patriarchen sieht man, dass es zum Beispiel gar keine Kontrollinstanz gibt. Also dass es keinen Beirat gibt, kein Aufsichtsgremium gibt. Und da habe ich ein sehr schönes Zitat aus einer Familie, mit der wir das diskutiert haben. Klassisches Patriarchenmodell, da haben wir gesagt, naja, haben wir sie mal überlegt, was spreche denn für die Idee, hier so ein Beiratsgremium einzuführen? Er sagte, was? Ein Beirat? Zwischen mir und Gott ist nur der Himmel. Und das soll auch so bleiben. Ja? Und das hat das so perfekt zum Ausdruck gebracht, ja, diese absolute Unabhängigkeit, die absolute Entscheidungsfähigkeit, die mit niemandem geteilt wird. Und so ein Beratungsgremium wurde da sozusagen als massive Einschränkung der unternehmerischen Persönlichkeitsentfaltung wahrgenommen.
Spannend. Das hat dann schon ein bisschen was von Diktatur.
Könnte man so sehen, ja. Ich meine, wenn jemand 100% eines Unternehmens gehört, was er selber gegründet hat, kann ich erstmal nachvollziehen, dass er oder sie sich da nicht reinreden lassen will. Aber wenn wir mal zu den Schwächen dieses Modells kommt, ja, dann wissen wir ja alle, wenn der Patriarch oder die Matriarchin ausfällt, dann sind solche Organisationen kopflos. Ja, das bedeutet, dann gibt es meistens keine funktionsfähigen Entscheidungsstrukturen mehr. Die Führungskräfte sind ja oftmals sehr stark auf die Person dieser Patriarchen oder Matriarchenfigur hin ausgerichtet und können schlecht selber autonom entscheiden. Das heißt, das ist eine große Vulnerabilität dieses Modells, dass hier alles an einer Person hängt. Und wir sprechen oftmals, wenn diese Person abtritt, von sogenannten postpatriarchalen Entscheidungsvakuum. Ja? Wir haben es momentan mit einer Vielzahl von Familienunternehmen zu tun, wo der letzte Patriarch in Ruhestand gegangen ist und die Eigentümerfamilie nicht in der Lage ist, auf der Eigentümerseite dieses Vakuum zu stopfen, weil dann so klassische Diadochenkämpfe entstehen unter den Kindern, unter den Enkeln. Wer denn jetzt das Sagen hat? Das Gleiche gilt übrigens auch in den Führungsstrukturen des Unternehmens. Da ist dann plötzlich ein großes Machtvakuum, ein großes Entscheidungsvakuum beobachtbar und die Unternehmen dümpeln vor sich hin. Also das ist eine große Herausforderung, wenn man so ein Modell hat, frühzeitig postpatriarchale Führungs- und Entscheidungsstrukturen zu installieren und dies idealerweise noch den Patriarchen selber einführen lassen, also dass er entweder eine Person findet, die ihn oder sie gut ersetzen kann, und wenn das Unternehmen aber eigentlich eine andere Struktur braucht, dass er dann selber sein patriarchales oder matriarchales Modell selbst abschafft.
Mhm. Es gibt ja auch diesen Begriff der patriarchalen Lähmung. Der bezeichnet dann aber was, wenn der Patriarch durchaus noch da ist, ne? Oder? Also.
Ja, also eigentlich ist diese patriarchale Lähmung genau das, wenn er oder sie abtritt, zum Beispiel krankheitsbedingt oder nicht mehr kann und nicht mehr da ist. Und dann, wer soll denn dann jetzt Führung übernehmen? Wer soll denn dann Entscheidungen übernehmen? Und dann haben wir eben auf der Unternehmensseite meistens mitarbeitende Führungskräfte, die 20, 30 Jahre unter dem Patriarch gedient haben. Aber wenn sie unter einem Patriarch dienen, dann ist es meistens sehr, sehr schwer, selber dann in die Führungsrolle hineinzugehen. Und das Gleiche gilt auch auf der Eigentümerseite, weil meistens wird dann eins versucht, bloß keinen neuen Patriarchen, und man verhindert, dass irgendeiner da Verantwortung übernimmt, aus Furcht, dass er oder sie der neue Patriarch, die neue Matriarchin wird. Und dann kommt es zu diesen postpatriarchalen Lähmungserscheinungen.
Ja, oh Mann, spannend. Ja, jetzt haben wir aber noch drei mentale Modelle, deswegen ich halte mich mal zurück mit weiteren Fragen zu dieser Logik. Lass uns mal in die zweite gehen. Es gibt die Logik der operativ tätigen Familie, und ihr habt das immer so schön beschrieben, ich übernehme das jetzt nochmal wieder am Anfang. Hier geht es darum, dass mehrere, manchmal sogar alle Mitglieder der Unternehmerfamilie im Unternehmen leitend tätig sind. Also so nach dem Motto, wir, die Familie, betreiben und führen das Unternehmen gemeinsam. Als professionelles Team sind wir unschlagbar. Wir stellen an uns, an jedes Familienmitglied, das im Unternehmen arbeitet, die höchsten Ansprüche. Die Belange der Firma haben Vorrang vor privaten Interessen. Es ist für uns zentral, dass mindestens ein, idealerweise mehrere Mitglieder der Familie im Unternehmen und innerhalb der Geschäftsführung vertreten sind. Ohne Vertreter der Familie an der Spitze des Unternehmens sind wir kein Familienunternehmen mehr. Ja, lieber Tom, was ist wieder hier typisch von außen zu sehen, wenn man es mit diesem mentalen Modell zu tun hat?
Ja, also das ist eigentlich das einprägsamste Modell. Das ist so leicht herauszufinden, wenn man merkt, die Firma heißt, Rüsen GmbH und Co. KG, und dann guckt man auf den Briefkopf und stellt fest, ja, Geschäftsführer sind Herr A. Rüsen, Herr B. Rüsen und Herr C. Rüsen. Ja, dann ist sofort deutlich, aha, da haben die wohl mehrere Familienmitglieder, die hier operativ tätig sind. Und wenn man dann noch guckt und sieht, ach, schau mal, im Beirat sitzen noch zwei Leute mit dem gleichen Nachnamen, dann ist das eigentlich wirklich bilderbuchhaft. Und das finden wir doch sehr, sehr häufig, ja, solche Modelle noch, ja. Und auch bei mittelgroßen bis teilweise sehr großen Familienunternehmen, ne, wo man eben sagt, ach, schau an, ja, dort haben eben die Familienmitglieder gemeinsam diese unternehmerische Aufgabe geschultert. Ja. Diese Unternehmen können enorme Leistungen erbringen, können enorme Wachstumsstories nach sich ziehen. Also nehmen wir uns das Beispiel Goldbeck, ja, ein Bauunternehmen, ja, wo mehrere Brüder eben gemeinsam Verantwortung übernommen haben. Oder Familie Metzler, ja, wo immer mehrere Familienmitglieder operativ sind, oder die Firma Fiege Logistik hier aus dem Münsterland, also you name it. Es gibt wahnsinnig viele Familienunternehmen, wo mehrere tätig sind und es immer klar ist, das Top-Management besteht vielleicht nicht ausschließlich, vielleicht gibt es auch ein paar familienexterne Manager, aber es besteht im Wesentlichen aus den Mitgliedern der Unternehmerfamilie. Da ist es auch ganz entscheidend, wenn wir hier auf die Familienerwartungen gucken, dann gucken natürlich die Eltern immer darauf, wer von den Kindern eignet sich denn jetzt ja eigentlich für eine Geschäftsführung? Wer schreibt denn jetzt hier irgendwie die Eins in Mathe, oder wer ist dabei zu überlegen, in der 10. Klasse die Schule zu schmeißen? Weil das natürlich dann einen Ausstieg aus diesem Modell bedeuten könnte. Ja? Hm. Also da haben wir schon einen enormen Druck auch in den Unternehmerfamilien, in diesem mentalen Modell. Denn wenn wenn dann die Erwartung ist, dass wir als Familie die Führung dieses Unternehmens übernehmen, dann ist klar für die Kinder, da müssen schon einige Spaß haben. Und das kann sehr befeuernd sein. Also es gibt auch viele Nachfolger, die sagen, wow, ich freue mich total, mit Opa, Tante, Onkel, Eltern zusammen hier anzupacken. Also so ein generationsübergreifendes Projekt zu verwirklichen, das stiftet sehr viel Nähe, das stiftet sehr viel Freude. Aber das kann auch in Unternehmerfamilien enormen Druck verursachen für auf die nachfolgende Generation, weil klar ist, wenn ich mich jetzt hier für ein Hochschullehrerstudium entscheide oder für ein Musikerstudium, dann bin ich raus aus dieser Unternehmerfamilie und dann könnte es sein, dass die Familie mich eher als Kind zweiter Klasse betrachtet. Und das ist nicht ganz problemlos sorgt auch in vielen dieser operativ tätigen Familien für eine Menge Spannungen.
Ja, ich wollte gerade sagen, da sind ja sehr hohe Leistungserwartungen wahrscheinlich auch daran geknüpft. Gerade wenn man eben so hört, ne, das private Interesse ist bitte zurückzustellen. Und da bekommt man schon den Eindruck, dass man da als Tochter, als Sohn erstmal ganz schön gucken muss, ne, wie kann ich diesen Anforderungen gerecht werden.
Ne? Absolut. Und das bezieht sich nicht nur auf die Ausbildung. Ja, also klar müsste man schon eine relevante Ausbildung machen, die einen dazu befähigt, irgendwann im Unternehmen da schon eine führende Aufgabe zu übernehmen. Das bezieht sich aber auch zum Beispiel auf private Lebensentscheidungen. Also wenn du dich jetzt irgendwo ins Ausland verliebst, nach Irland, nach Australien oder sonst wohin, weil du im Studium vielleicht sogar in England zum Beispiel studierst, dann ist halt schlecht. Ja, weil momentan ist es ja auch so, dass man gar keine Anteile an einem Unternehmen ins Ausland mitnehmen kann, ohne eine massive Steuer auszulösen, eine sogenannte Wegzugsteuer. Das heißt, die Erwartung der Familie ist dann in diesem mentalen Modell, du bleibst bitte schön in Deutschland wohnen, ja, weil ein Wegzug, ja, in ein EU-Drittland oder ins Ausland beschädigt hier unser Familienunternehmen und wir wollen, dass das Unternehmen stark ist. Also in diesen Familien ist es fast immer so, dass auch die Gewinne sehr spärlich ausgeschüttet werden, weil diese Unternehmen eben einen enormen Kapitalbedarf haben, um zu wachsen. Und die Familien leben von den Einkünften jetzt von ihrer Tätigkeit im Unternehmen und weniger von Ausschüttungen, weil sie Eigentümer sind. Also es ist schon sehr beeindruckend. Und das sind teilweise enorme Dimensionen, die wir da beobachten, wo wir sagen, wie bitte, ihr habt jetzt in 5 Generationen euch noch nie einen Cent ausgeschüttet, ja, sondern nur eigentlich von dem Gehalt gelebt. Und da sagen die, ja klar, der erwirtschaftete Gewinn, der gehört dem Unternehmen, ne, der soll die nächste Maschine finanzieren, der soll die nächste Innovationsprojekt finanzieren. Oder. Also es ist schon bemerkenswert, wie die hier auf ihre unternehmerische Aufgabe schauen.
Ja, das passt ja wieder, ne? Wenn du was leistest, dann kriegst du auch was und genau, sonst eben nicht, ne?
Genau.
Ja. Und ja, jetzt hast du schon gesagt, in diesem mentalen Modell ist sehr vieles möglich. Da gibt es häufig eben große Erfolgsgeschichten. Gleichzeitig könnte man jetzt ja auch nochmal sich fragen, was ist dadurch aber vielleicht dann eben auch nicht möglich? Wann wird's hakelig mit so einem Modell?
Absolut. Also wenn die Firma immer Vorfahrt hat, ja, dann ist es natürlich gerade beim Aufwachsen in so einer Unternehmerfamilie schwierig, sozusagen auch als Individuum aufzutauchen. Also hier hören wir sehr häufig von Nachfolgerinnen und Nachfolgern, dass sie den Eindruck haben, sie haben jetzt irgendeine Leistung in der Schule erbracht oder irgendeine Aufführung oder sowas und die Eltern haben eigentlich nur das Unternehmen im Kopf, ja. Ein Nachfolger sagte mal, ich hatte den Eindruck, die Firma sitzt immer mit am Tisch und sie ist wie so ein imaginäres Kuckucksgeschwisterkind, ja, was die permanent die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ich habe irgendwie eine 1 in Mathe und plötzlich gab es an dem Tag aber Ärger mit einem Schlüsselkunden oder Schlüssellieferanten und plötzlich war die Aufmerksamkeit der Eltern wo ganz woanders. Ja, also das ist ein Problem. Es ist auch ein Problem, wenn ich mich eigentlich entscheide, ich möchte da nicht mitmachen, ich möchte eine Musikerkarriere machen oder was auch immer, dann sozusagen noch die elterliche Anerkennung und Wertschätzung als Kind zu bekommen, was hier aus diesem generationsübergreifenden Verbund ausscheidet. Also das ist schon eine Herausforderung. Und wie geht man da mit Gleichheit und Ungleichheits, Dynamiken um. Ja, also
Ja.
das Kind, was im Unternehmen geht, das vielleicht dann auch eine Führungsaufgabe bekommt, bekommt das dann auch die Anteile am Unternehmen. Und das andere Kind, was sozusagen einen eigenen Weg geht, das wird vielleicht finanziell nicht so stark ausgestattet, bekommt keine Firmenanteile, sondern bekommt irgendwas anderes oder sogar gar nichts. Ja, weil man sagt, das Unternehmen ist eine Aufgabe und kein Besitz. Ja, solche Fälle kenne ich auch, nicht ganz so häufig, aber das ist durchaus auch da, dass sie sagen, pass auf, alle Kinder unterzeichnen mit 18 Jahren einen Pflichtanteilsverzicht, ja, so dass sie keinen Anspruch auf irgendein Vermögen der Eltern haben. Und dann entscheiden die Eltern vielleicht, derjenige, der in die Firma bekommt, der bekommt die Anteile am Unternehmen. Das ist ja im Prinzip eine unternehmerische Aufgabe und kein Vermögensbestandteil. Und die anderen bekommen vielleicht irgendwas, was dem Pflichtteil entspricht oder eben gar nichts oder ganz wenig. Ja? Also das kann durchaus problematisch sein, je nachdem, wie man das in der Unternehmerfamilie verhandelt, wie man das diskutiert und mit welchem Wertesystem man dort aufwächst.
Genau. Und natürlich auch, welcher Nachwuchs ist da überhaupt und welche Qualitäten sind da? Also aus Sicht des Unternehmens kann es ja dann auch durchaus mal eng werden.
Ganz
und dann
genau.
ist wahrscheinlich auch die Frage, wie arbeitet man dann vielleicht dann doch zusammen mit fremden leitenden
Ganz
Kräften?
Genau. Dieses Modell hat eben seine Schwächen, hast du schon genau angesprochen. Erstens, was ist denn, wenn die Kinder zwar wollen, aber nicht können? Ja. Und zweitens, was ist, wenn die könnten, aber nicht wollen? Ja, weil das Unternehmen vielleicht an einem Standort ist, der jetzt nicht so attraktiv ist, weil die vielleicht das Lebenszeitmodell ihrer Eltern sehen und sagen, naja, also ich muss jetzt hier nicht 90 Stunden die Woche irgendwie von A nach B reisen und tätig sein. So, und im anderen Fall, wenn die Eltern sagen, Moment mal, wir haben jetzt hier ein substanzielles Unternehmen mit, was weiß ich, 250, 300, 400 Millionen Euro Umsatz, da muss ein Geschäftsführer schon dies und jenes und welches können, ja, das sehe ich bei unseren Kindern aber gar nicht. Dann ist dieses Modell extrem anfällig, ja. Und dann muss man sich spätestens dann auf ein neues Modell einigen. Dann muss man sich zum Beispiel auf das Modell einigen, dass man erstmal einen familienexternen Manager reinholt, ja, der das Unternehmen weiterführt, wenn da nichts nachwächst an Geschäftsführern aus der Familie. Und dann kommt man eigentlich zu dem dritten Modell, dem Modell der aktiven Eigentümerfamilie. Ja.
Genau, wunderbar. Sehr schöne Überleitung. Und ich darf wieder starten. Also drittes mentales Modell ist die Logik der aktiven Eigentümerfamilie. Und hört sich so an. Wir als Eigentümerfamilie holen uns die professionellste Führung ins Unternehmen, die es auf dem Markt gibt. Wir verstehen uns als Verantwortliche für die Steuerung, aber nicht für die Führung des Unternehmens. Wir übernehmen unternehmerische Verantwortung für unsere Eigentümerfunktion. Ja, was sind denn hier typische Situationen, Tom?
Ja, also das eine, was ich gerade gesagt habe, und das ist tatsächlich ein Trend, den wir momentan sehr häufig bei mittelgroßen bis sehr großen Unternehmen sehen, dass die Nachkommen eigentlich eher nicht mehr dem Modell der Eltern folgen wollen. Und eher sagen, also ich übernehme gerne hier Verantwortung in einem Aufsichts- und Kontrollgremium. Ja, ich möchte aber nicht mehr in eine Geschäftsführungsrolle einziehen. Das hat verschiedene Gründe. Ja, es kann sein, dass man sagt, pass auf, wir müssen hier von unserem, was weiß ich, 600, 700 Millionen umsatzgroßen Unternehmen, brauchen wir die besten Managementfähigkeiten, die es gibt. Und wir machen hier eine klare Kompetenz- und Fähigkeiten-Assessment. Dem müssen sich auch Mitglieder der Unternehmerfamilie unterziehen. Ja, und dann stellt man fest, die haben halt ganz andere Interessen und Neigungen und vor dem Hintergrund passen die gar nicht. Ja, oder aber die sagen, die wollen das gar nicht, weil sie ganz anders sozialisiert worden sind und merken, Moment mal, ne, ich möchte gar nicht zurück nach Deutschland. Ich habe vielleicht irgendwo im Ausland studiert, habe mich da verliebt, ja, und möchte dort eigentlich meinen Lebensmittelpunkt wählen. Dann ist das sozusagen nicht gegeben. Also das heißt, hier sehen wir eigentlich oder wir erkennen es von außen daran, dass die Familie nicht mehr im Management zu finden ist, sondern höchstens in Aufsichtsgremien. Also das haben wir zum Beispiel bei fast allen börsennotierten Familienunternehmen. Ja. Nehmen wir mal die Familienunternehmen Henkel, ja, oder das Familienunternehmen Merck. Ja, das sind so die bekanntesten der sehr großen Familienunternehmen oder Volkswagen. ne, oder BMW, was wir auch als Familienunternehmen bezeichnen. Da haben die Familien einen signifikanten Anteil am Eigentum, ja, sind aber im Operativen nicht mehr tätig. Also der verstorbene Herr Pirch war ja einer der letzten, der da operativ tätig war. Ja. Und die Familie Porsche und Pirch, das ist die Herkunftsfamilie Porsche, die sind ja in den Aufsichtsgremien noch vertreten.
Ja, genau. Wunderbar. Und hat das Modell auch irgendwelche Nachteile, oder?
Ja, keines dieser Modelle gibt es umsonst, ja. Dieses mentale Modell hat zwei Herausforderungen. Das eine ist, wie gestalte ich eigentlich das Zusammenspiel als Eigentümer, Vertreter mit dem Top-Management? Ja, da muss man eben sehr genau gucken, auch in welcher Rechtsform man ist, weil in der Aktiengesellschaft ist es nochmal besonders, weil dort natürlich der Vorstand extreme autonome Möglichkeiten hat und die Eigentümervertreter eigentlich nur über den Aufsichtsrat da agieren können. In anderen Rechtsformen ist das etwas passender oder geschmeidiger, wenn man da enger zusammenarbeiten will. Also wie ist das richtige Maß der Zusammenarbeit? Denn der Unternehmerfamilie ist es meistens wichtig, dass das Unternehmen Kundennutzen generiert und dass das Unternehmen die Mitarbeitenden erhält, ja, und die Mitarbeitenden weiterentwickelt. Ja. Der Gewinn und das Wachstum des Unternehmens sind dann Folgewirkungen daraus. Das steht für die Unternehmerfamilie in den seltensten Fällen ganz vorne, dass sie sagen, wir wollen das maximale Gewinn haben, wir wollen den maximalen Wachstum haben, sondern die wollen eher Kundennutzen stiften und die wollen eben, dass ihre Mitarbeitenden auf eine gute Art und Weise hier in einer Beschäftigung gehalten werden. Ne? Mhm. Deshalb schaffen übrigens Familienunternehmen die meisten Arbeitsplätze in Deutschland, haben die meisten mit 80% die meisten Azubis in ihren Betrieben. Das vielleicht nur mal am Rande gesagt. So, das ist sozusagen die eine Aufgabe. Wie schaffen wir das Zusammenspiel? Wie schaffen wir es, dass die Stimme der Familie im Unternehmen gehört wird? Das ist das eine Thema. Das zweite wichtige Thema ist, wie schaffen wir es denn in der Familie, die nötige Gesellschafter- oder Eigentümerkompetenz zu entwickeln, dass dann Nachkommen in der Lage sind, in ein solches Aufsichtsgremium einzuziehen und einem Vollprofi-Geschäftsführer oder Vorstand mit dem auf Augenhöhe bestimmte strategische Entscheidungen diskutieren zu können. Ja? Mhm. Weil wenn ich das nicht kann, dann habe ich nur eine einzige Chance. Ich muss dem blind vertrauen und hoffen, dass der schon das Richtige mit dem Unternehmen macht. Und das kann gut gehen, das muss es aber auch nicht, aber nicht gut gehen. Und die Aufgabe eines Eigentümers ist es schon, sein Eigentum steuern und strategisch mitführen zu können. Und wenn man das komplett abgibt am familienexterne Manager, dann hat man eigentlich aus unserer Sicht seine Eigentümerrolle verloren und wird zu einem passiven Eigentümer. Also die Herausforderung ist es hier, sich durch eine vernünftige, gute Ausbildung in Richtung eines professionellen Aufsichtsgremiumsmitglieds zu entwickeln.
Genau, und das betrifft ja dann mehrere und dann ist es ja auch häufig sinnvoll, dass es da wiederum Personen gibt, die womöglich gewählt werden von dieser Unternehmerfamilie und dann sich darum kümmern, dass die Familie professionalisiert wird.
Absolut. Also hier muss man eben gucken, wir haben es ja meistens mit größeren Familienverbänden zu tun. Erstens müssen wir gucken, wer aus diesem Kreis der Eigentümer ist denn überhaupt bereit, dann für die anderen in so ein Aufsichtsgremium einzuziehen. Ja, und gibt er dann seine Karriere auf? Ja, weil das ist schon gar nicht so einfach, wenn man in so ein Aufsichtsgremium einzieht. Das ist ja kein Drei-Tage-im-Monat-Job, sondern das ist ja deutlich viel mehr Arbeit. Und dann muss ich meinen Herkunftsjob, den ich vielleicht ausgeübt habe, deutlich reduzieren oder sogar vielleicht aufgeben. So, und da das meistens aber gewählte Mitglieder auf Zeit sind, also 4 oder 5 Jahre, steht man natürlich vor dem Risiko, seine Herkunftskarriere aufzugeben zugunsten dieser Eigentümerfamiliengemeinschaft. Und hat dann das Risiko, nach 4, 5 Jahren nicht wiedergewählt zu werden. Also das ist schon eines der Probleme.
Ja, Eigentum verpflichtet.
Da Eigentum verpflichtet, genau. Ja.
Okay, gut. Lass uns noch, ich muss fast schon sagen, rasch, ja. Denn die Zeit läuft ja sogar schon ab, in die vierte Logik schauen, die Logik der Investorenfamilie. Und das mentale Modell der Investorenfamilie lässt sich vor allem bei Unternehmerfamilien beobachten, die das ursprüngliche Unternehmen vollständig verkauft oder an die Börse gebracht haben. Also als Familiengemeinschaft ihr Vermögen aber gemeinsam halten, mehren und verwalten möchten. So, die vorherrschende Grundlogik innerhalb der Familie lässt sich am besten so zusammenfassen: Wir als Familie managen und maximieren unser Vermögen gemeinsam. Wir investieren unser Vermögen als Familienbund. Wir bleiben frei in der Anlageform. Erhalt und Entwicklung des Familienvermögens und die Optimierung der Rendite ist Ziel unserer gemeinsamen Unternehmung als Familiengemeinschaft. So, wenn ich das jetzt gerade so lese, denke ich so, aha, und was ist jetzt genau der Unterschied zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben?
Ja, das ist wichtig, dass du das fragst, weil es macht natürlich einen enormen Unterschied, ob ich mich als Eigentümer eines Unternehmens fühle, was meine Vorfahren aufgebaut haben, wo es einen Stammsitz gibt, ja, wo man sich vielleicht auch als Vertreter einer Familiendynastie fühlt, die schon seit, was weiß ich, 200-300 Jahren in dieser Branche tätig sind, die da eine Kapazität haben, die da Patente haben, die für etwas stehen, oder ob ich eine reine Vermögensgemeinschaft bin. Ja, durch diesen Verkauf des Familienunternehmens, sagen wir, verliert diese Unternehmerfamilie oftmals ihren Identitätskern, ja, weil das Familienunternehmen als Identitätslieferant fungiert. So, dann sitzt man dort und jetzt kommen wir auch schon zu der großen Herausforderung. Man hat ein vielleicht großes Vermögen realisiert und legt das in irgendeine Vermögensverwaltung an, aber dann ist die Frage, was tun? Wer sind wir dann eigentlich noch als Familie XY? Ja, wie definieren wir uns? Und ganz wichtig, was macht für uns eigentlich Sinn? Ja, und die Vermögensverwaltung alleine spielt da nicht so eine große Rolle, weil man kann natürlich daraus einen Sinn erzielen, sich zu freuen, dass man 3, 5 oder 12 Prozentpunkte Rendite generiert hat. Aber im Vergleich zu einer unternehmerischen Tätigkeit, im Vergleich zu einer Verantwortungsrolle für Menschen, ja, für Produkte, für kundenorientierte Lösungen, ist das natürlich was total anderes. Und wir sehen, diese Herausforderung, diese Sinnsuche ist schon ein großes Thema. Wir hatten neulich eine längere Diskussion mit Vertretern aus diesen Familien, wo wir da auch nochmal gesagt haben, was steckt eigentlich dahinter? Und das ist die große Frage, als was wollen wir uns definieren? Hier sehen wir übrigens, vielleicht letzter Satz, dass gerade die nächste Generation in diesen Familien den Sinn darin sucht, dass man mit der Vermögensanlage einen Impact erzielen kann, meistens im Sinne von Nachhaltigkeitsorientierungen oder dass diese Familien sehr häufig auch sehr stark gemeinnützig aktiv sind und versuchen, hier einen Sinn in der Gesellschaft zu generieren.
Genau, dass dann so als Anlagestrategie einfach über gemeinsame Werte dann entschieden wird, ne? So, genau. Und wenn man das jetzt so hört, ist es natürlich tatsächlich ein riesiger Unterschied zu dem vorigen mentalen Modell. Denn hier investiert man ja womöglich in alles Mögliche, ne? Aber eben nicht mehr unbedingt in Firmen, die einem mal gehört haben.
Absolut. Und was wir leider auch feststellen müssen, wenn man sozusagen ein großes Vermögen realisiert hat und einen direkten Zugriff darauf hat, dann kann so ein zur Verfügung stehendes Vermögen auch eine toxische Wirkung erzeugen. Ja, denn wenn ich plötzlich ganz, ganz viel Möglichkeiten habe, etwas zu bewirken, dann stehe ich oftmals da und sage, ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt das machen oder das machen? Also wir erkennen hier durchaus auch mitunter problematische Dynamiken, die aus diesem realisierten Vermögen heraus resultieren.
Wenn ich uns so zuhöre, vor allen Dingen dir natürlich, dann habe ich den Eindruck, es kann auch Mischformen geben. Also, dass zum Beispiel einige Familienmitglieder operativ tätig sind, so wie in Modell 2, und es aber zusätzlich, wie in Modell 3, eine aktive Eigentümerfamilie gibt. Oder ist das Quatsch?
Genau. Also, tatsächlich, die vier Modelle, die wir jetzt gerade beschrieben haben, sind selten in ihrer Reihenform anzutreffen, weil wir doch immer wieder gerade in einem Generationswechsel feststellen, dass man in so einem, wie wir sagen, Mischmodell festhängt. Ja, man hat vielleicht noch einige, die eher operativ tätig unterwegs sind in der Seniorgeneration, aber die nächste Generation wächst eigentlich in die aktive Eigentümerfamilie hinein. Und hier ist es ganz wichtig, dass es keinen Kampf der mentalen Modelle in der Unternehmerfamilie gibt. Ja, ne, oder man hat einen Stamm, die schon immer operativ waren und jetzt gibt es einen anderen Gesellschafterzweig oder Familienzweig, wo keiner mehr ins Operative geht und die propagieren dann die aktive Eigentümerfamilie. Also da muss man sehr genau gucken, dass diese unterschiedlichen mentalen Modelle nicht zu einer Auseinandersetzung, zu Konflikten führen. Also das ist der große Punkt. Wichtig ist nur, dass man sich irgendwann tatsächlich auf ein mentales Modell einigt, was man dann leben will, weil jede Besetzungsentscheidung, jede Nachfolgebeurteilungsentscheidung wird immer vor dem Hintergrund des gelebten mentalen Modells getroffen. Und wenn man da eben unklar, uneinig ist, dann ist das meistens der Anfang von maximalen Gesellschafterstreitigkeiten.
Jetzt herrscht ja in Unternehmerfamilien häufig so ein, ja, wie soll man sagen, so eine Prämisse von, wir sollten uns aber einig sein. Also lass uns mal bloß nicht streiten.
Konsensfunktion, genau.
Ja, ja. Wie häufig erlebst du das oder wie häufig erlebt ihr das? Oder ist das mittlerweile im Wandel? Also setzt sich da auch nach und nach die Erkenntnis durch, doch, Diskurs ist ganz gut, Unterschiede dürfen sein. Wir kriegen uns hier schon dann irgendwie wieder ein. Oder herrscht da eher die Furcht vor diesem Dissens?
Also ich sag mal so, die Angst vor dem Dissens hat ja zu einer maximalen Tabuisierung in der Vergangenheit geführt. Ja? Mhm. Und was jetzt aber deutlich wird, erstens, die Zeiten haben sich geändert und man ist schon gesprächsbereiter geworden. Ja? Man sucht den Dialog immer mehr. Und es gibt ja auch so viel Wissen über solche Dynamiken, heutzutage, wie es noch nie gab. Also das ist schon ein großer Vorteil. Gleichwohl ist es sozusagen nach wie vor, gibt es eine Vielzahl von Tabus in Unternehmerfamilien. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe ja mal in der Festschrift von Arist von Schlippe den Beitrag auf der Suche nach den letzten Tabus in Unternehmerfamilien geschrieben. Mhm. Das ist genau das Thema. Trauen wir uns eigentlich, mittlerweile in Unternehmerfamilien über unsere Schwächen zu sprechen, über unterschiedliche Vorstellungen, Überzeugungen und Erwartungen? Da bin ich sehr hoffnungsfroh, dass sich das verändert, weil jetzt auch eine Generation von Nachfolgenden heranwächst, Männlein wie Weiblein, die sagen, Moment mal, ja, nur weil der Urgroßvater und der Großvater das so gemacht haben, heißt es doch noch lange nicht, dass das jetzt richtig ist. Also gerade zum Beispiel die Perspektive auf weibliche Familienmitglieder oder so, ja, das wird nicht einfach mehr so hingenommen, sondern das wird schon auch kritisch in Frage gestellt oder diskutiert. Und das Thema, was wir vielleicht bei einer nächsten Veranstaltung anschauen, die Entwicklung einer Familienstrategie, das ist eigentlich der Prozess hier in einer guten Moderation, solche Fragen zu klären, ohne dass sozusagen hier Konflikte in der Familie entstehen.
Sag mal, der Wandel der mentalen Modelle ist ja wahrscheinlich alles andere als ein Spaziergang. Ne? Mhm. Also ich meine, wir haben jetzt ja unter anderem darüber geredet, welche gibt es. Und wir haben am Anfang auch schon gesagt, es gibt einfach Wendepunkte. Und die machen es dann nötig oder es wäre zumindest klug, das mentale Modell zu hinterfragen. Und dann kommst ja zum Beispiel du daher oder andere Menschen, die in diesem Bereich besonders gut tätig sind und sagen, ja, wir können euch da begleiten. Ihr könnt einmal euer mentales Modell reflektieren und dann könnt ihr noch jetzt auch mal überlegen, wie bekommt ihr das denn geändert? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja. Also das Wichtige, glaube ich, ist erstmal, dass man in der jetzt Senior-Generation der Unternehmerfamilie, dass man erkennt, dass die unreflektierte Fortsetzung dessen, ja, was man selber gelebt hat oder was die Vorfahren gelebt haben, wahrscheinlich in der heutigen Zeit unpassend ist. So, dass diese Erkenntnis muss die Senior-Generation schon haben. Ja, sonst gibt es diesen berühmten Generationenkonflikt. Der zweite Punkt ist, wie kann man sich denn strukturell spiegeln oder als Familie reflektieren? Also da ist zunächst mal die Frage, haben wir dafür eigentlich irgendeine kommunikative Arena? Haben wir eine Möglichkeit, uns mal auszutauschen, was uns wichtig ist, was wir wollen oder was wir nicht wollen? Das kann man gut und gerne auch erstmal ohne externe Unterstützung machen, es sei denn, es ist konfliktbehaftet. Und dann hat es sich natürlich bewährt, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, sag mal, wie machen das eigentlich andere Unternehmerfamilien? Wie gehen die denn mit dieser oder jener oder welcher Frage um? Und das ist das große Erfolgsgeheimnis eigentlich von dem WIFU, von der WIFU-Stiftung, dass wir seit 25 Jahren einfach Gesprächsräume anbieten, ja, wo die Leute sich mal austauschen können und ihre Fragen, aber auch ihre gefundenen Lösungsansätze einander erzählen und gemeinsam diskutieren. Und dann mit dieser Anregung, ja, von anderen Unternehmerfamilien, von anderen Modellen, sich hinzusetzen, sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Was passt zu uns? Und da kann es natürlich hilfreich und sinnvoll sein, sich da externe Moderatoren oder Fachexperten dazu zu holen, ja, die einem dann helfen, den eigenen Weg zu finden. Man muss da nur aufpassen, dass diese Leute, die man sich dazu holt, in irgendeiner Form auch über ein theoretisches Hintergrundwissen verfügen. Denn es gibt sehr, sehr viele Beratende momentan im Markt, die irgendwie aus der eigenen Unternehmerfamilie ausgestiegen sind, als Nachfolgende gescheitert sind und sagen, ach, ich gehe jetzt als Berater um die Welt und verfügen überhaupt über gar kein theoretisches Hintergrundvermögen und haben dann nur ihr eigenes mentales Modell im Kopf, was sie aus der eigenen Familie kennen. Das ist dann sehr, sehr gefährlich. Ja. Also deshalb würde ich immer diesen Weg gehen, sich erstmal mit anderen Unternehmerfamilien austauschen. Es gibt mittlerweile gute Literatur, gute Forschung, nicht nur aus Witten, sondern auch von anderen Forschungsinstituten. Da kann man sich eigentlich erstmal gut selber weiterbilden. Und dann, wenn man da sagt, wir holen uns jetzt mal einen, der uns die ein oder anderen Fragen hilft zu beantworten, dann kann man sich da auch eine gute externe Unterstützung dazu holen.
Mal angenommen, es hört uns jetzt jemand zu, der oder die zum Beispiel in einem Familienunternehmen arbeitet und sagen wir mal in einer leitenden Funktion, aber selbst kein Mitglied der Familie ist. So. Und sich nun aber denkt, na, das wäre ja ganz gut, wenn sich mal bei uns die Familienmitglieder mit ihren mentalen Modellen beschäftigen würden. Was wäre denn da dein Rat?
Ja, das ist natürlich die Ideallösung. Also sagen wir mal, der familienexterne Geschäftsführer, der sagt, oh Mann, wie wird denn das? Dem würde ich natürlich empfehlen zu sagen, er sollte mal auf unsere Homepage gehen. Da haben wir einen Button Bibliothek. Und da gibt es übrigens seit neuestem einen Chatbot. Und dem kann man dann Fragen zum mentalen Modell stellen. Und dann sagt der einem, was die Antworten sind und wo die in unserer Literatur, in unserer Praxis aufbereiteten Literatur zu finden sind. Wir haben sogar auch Videos dazu. Das heißt, da kann man sich erstmal informieren und sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Praxisleitfäden zu Gemüte führen. Das ist schon aus unserer Sicht die halbe Miete, dass sich die Leute da ein Stück weit sensibilisieren. Wenn diese Sensibilisierung erfolgt ist, dann kann man überlegen, wollen wir uns dazu mal mit unseren Geschäftsführern oder als Familie zusammensetzen und das angucken. Ja, so ist das sozusagen relativ harmlos und unproblematisch, dass man einfach diese Selbstreflexion an der Stelle einnehmen lernt. Das führt oftmals dann auch zu einer gezielten Auseinandersetzung. Dann können die an Veranstaltungen teilnehmen. Ja, wir machen 40, fast 50 Veranstaltungen im Jahr zu solchen Fragestellungen und da kann man an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Honig saugen. Ja,
ja, also ein Riesenschatz, ein großer Fundus und wir werden natürlich den Link in die Shownotes stellen, sodass ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, das auch findet. Für heute, lieber Tom, schon einmal ganz herzlichen Dank für ja dieses wirklich fundierte Wissen, diese vielen Erfahrungen, die da mitschwingen. Und ich freue mich schon auf unsere weiteren Gespräche.
Ja, sehr gerne geschehen. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.